Wir müssen aufrüsten, um Krieg zu vermeiden. Wir haben keine 10 Jahre Zeit, uns vorzubereiten vor möglichen Aggressionen oder Bedrohungen, die aus der Richtung von Russland kommen. Wir müssen jetzt handeln und die Industrie steht bereit. Es muss jetzt schnell entschieden werden, wie diese zusätzlichen Mittel allokiert werden auf Teilstreitkräfte, auf Programme und Projekte, damit dann eine Planungssicherheit seitens der Industrie vorhanden ist.
Dieser ganze IPO-Prozess hat das Team auch extrem zusammengeschweißt und man motiviert sich dann auch gegenseitig. Ja? Man tauscht sich aus, man hat neue Ideen.
Ja, seit dem Börsengang im letzten Jahr hat sich die Aktie des Rüstungsunternehmens Renk auf Basis des Ausgabepreises bislang verdreifacht. Befeuert wird der Kurs vor allem von den neuen geopolitischen Realitäten und einer massiven Aufrüstung Europas. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt, der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Mein Name ist Bastian Timm. Heute sind wir in Frankfurt auf dem Börsenparkett, um mit Anja Menzesipier, CFO der Renk Group AG, und dem CEO Dr. Alexander Sagel zu sprechen. Nach dem erfolgreichen Börsengang im zweiten Versuch mittels mehrfach überzeichneter Privatplatzierung für den Renk mit dem Corporate Finance Award der Börsenzeitung in der Kategorie IPO ausgezeichnet wird, wird der Rüstungshersteller heute bereits feierlich in den MDAX aufgenommen. 15 Euro pro Aktie war der Angebotspreis, 17,50 Euro der erste Kurs. Ja, wie sind denn Ihre Erinnerungen an den 7. Februar 2024, den Tag des IPOs?
Da würde ich gerne überleiten an meine Kollegin Frau Menzipier, weil zum Tag des IPOs war ich selbst noch gar nicht bei Renk, habe aber natürlich live aus einer Vorstandssitzung die Erstnotierung verfolgt und habe auch zum schnellstmöglichen Zeitpunkt gekauft und war positiv überrascht. Aber Anja, vielleicht, das ist, glaube ich, eher deine Sparte, verdienterweise.
Danke dir, Alexander. Ja, das war super spannend. Wir waren hier alle da und standen auf dem Parkett. Und 15 Euro wussten wir ja alle, das war der Ausgabepreis. Und haben gezittert, bis der erste Kurs kam, ob der drüber ist oder so. Und er war direkt bei 17,50. Super Gefühl. Das war, genau wie heute, gerade unten, einfach toll.
Die Message ist klar, Sie haben von Anfang an an den Erfolg geglaubt.
Volles Vertrauen an Renk, volles Vertrauen an das Geschäftsmodell, volles Vertrauen an die zukünftigen Marktperspektiven. Sie müssen wissen, Herr Timm, wir sind als Renk über unser Produktportfolio, über die Marktpräsenz hervorragend aufgestellt.
Jetzt ist natürlich das entscheidende Stichwort hier Timing, wenn es um Börsengänge geht. Das hat man nicht alles in der Hand. Das ist so eine Situation, ich vergleiche es mal mit auf hoher See. Ich steige in ein Schiff ein, ich weiß nicht genau, wie dreht der Wind, wie sind die Wellen, wie hoch kommt es. Worauf ich hinaus will, ist die Situation im Herbst 2023. Es gab schon mal den ersten Anlauf, den haben sie super kurzfristig dann abgesagt, weil eben die Wellen zu hoch wurden. Also sie sagt, nee, passt nicht so ganz. Wann sind Sie dann gestartet mit den strategischen Überlegungen zu sagen, Privatplatzierung, let's try it again?
Direkt danach. Wir waren alle super enttäuscht, weil wir haben uns so angestrengt, wir haben alles geschafft. Alle Hindernisse, die sich vorher ergeben hatten, zeitlich und so weiter. Wir hatten wirklich alles geschafft und dann hat der Markt nicht mitgemacht. Ja, wir haben dann da gesessen, waren ziemlich zerstört und haben uns dann aber alle in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, das kann es nicht gewesen sein, das machen wir jetzt nochmal, weil wir sind einfach gut und auch das schaffen wir. Und dann haben wir uns wirklich alle gegenseitig hochmotiviert und haben das Ganze nochmal gemacht, haben wieder andere Hindernisse gehabt, haben wieder eine extrem tighte Deadline gehabt, haben wirklich auch wieder alles abgeliefert. Und deshalb war es natürlich auch extrem spannend, als wir dann hier waren und den ersten Kurs verfolgt haben. Und da hat man dann endlich gesehen, dass wir wirklich alles geschafft haben und auch alles richtig gemacht haben. Das war ein, genau wie heute auch, ein super Tag für uns alle als Team, um zu sehen, dass man wirklich diese ganzen Anstrengungen und diese Leidensfähigkeit, die wir hatten und trotzdem diesen Willen, das zu schaffen und dass wir das gut sind und dass wir das können, dass wir das auch belohnt bekommen haben, genau wie heute.
Das sehen Sie auch von den aktuellen Börsengängen, die man vorhat, wo es halt wirklich auch ein bisschen Glück braucht und Glück des Tüchtigen. Frau Menzipier hat es gesagt. Wie gesagt, von meiner Rolle damals noch extrem bewundert, wie das gesamte Management-Team um Frau Wiegand, Herrn Schulz, Anja Menzipier eigentlich diese Kraft gefunden hat, um danach aus diesem wahrscheinlich extrem enttäuschenden Abend und Morgen danach die Energie zu nehmen und den zweiten Anlauf zu machen und das dann in Bravour zu machen und warum wir heute auch hier sitzen. Also es ist toll, es ist eine tolle Geschichte.
Ich will es mal so ein bisschen vergleichen mit dem Fußball oder Sport.
Bayern München das Finale daheim, Champions League, in letzter Sekunde quasi den Titel, den sicher geglaubten Titel verloren damals. Was ist passiert? Das Team kam zusammen,
absolut
hochmotiviert, hat gesagt, wir wollen diesen Titel. Und dann, die Story ist bekannt, im Folgejahr hat man alles abgeräumt, alles gewonnen. Der Teamzusammenhalt war so stark wie noch nie. War das so ein ähnlicher Moment bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, Sie haben es so beschrieben, tief in die Augen guckt, aber so?
Absolut.
Man kann hinfallen, man muss wieder aufstehen, ne?
Dieser ganze IPO-Prozess hat das Team auch extrem zusammengeschweißt. Und man motiviert sich dann auch gegenseitig, ja. Man tauscht sich aus, man hat neue Ideen. Man findet einfach wirklich Lösungen, die sehr pragmatisch und schnell und zügig und effizient sind, um diese Themen dann auch zu überbrücken, um dann letztlich zum Erfolg zu kommen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich dem Sport. Und es ist eine Teamleistung. Und nur ein hochmotiviertes, leidensfähiges Team schafft es, sowas zweimal hinzulegen.
Und ich glaube, das ist auch stilbildend für RENK, diese Erlebniserfahrung. Wir haben ambitionierte Wachstumsziele und insofern hat diese IPO-Phase, diese zweimaligen IPOs oder fast zweimaligen, das Team wirklich zusammengeschraubt und diese Leidensfähigkeit und diese Leistungsfähigkeit nach oben gepusht.
Lassen Sie uns mal auf die Herausforderungen kommen. Also hingefallen. Erste Börsengang hat nicht funktioniert aufgrund des Marktumfelds. Was waren die Herausforderungen dann auf dem Weg zum zweiten Börsengang, zum zweiten Anlauf?
Wir hatten auch beim zweiten Mal noch einige mehr Überraschungen, weil der Zeitplan noch mal ein Stück verkürzt war. Und das war dann auch noch Weihnachten dazwischen. Und was auch klar war, wir waren schon vom ersten Versuch her ziemlich ausgelaugt und wir mussten 2 Wochen Pause über Weihnachten machen. Das haben wir dann auch gemacht und haben dann im Januar noch mal voll durchgestartet. Das heißt, wir hatten vor Weihnachten den ersten Prospekt abgegeben, haben 2 Wochen pausiert und haben dann gleichzeitig mit Geschäftsbericht, Abschluss und Prospekt weitergemacht mit den ganzen Due Diligence Calls. Das war einfach eine Riesenherausforderung, weil wir da zeitgleich noch den Abschluss gemacht haben. Und zwar erstmalig einen Geschäftsbericht. Und das war wirklich eine ganz neue Herausforderung, was aber super geklappt hat, weil wir eben wirklich das Team hatten. Und das Team super funktioniert hat und das Team auch zum Glück jetzt noch da ist. Und auch wenn man jetzt sieht, nach dem Börsengang, das gleiche Team es auch wieder hinbekommen hat, dass wir wirklich jedes Quartal auf den Punkt unsere Zahlen hatten, dass wir immer in der Guidance waren. Und dass wir jetzt natürlich im Q4, und da kommt jetzt wirklich das gesamte RENK-Team zustande, ja, mit rein ins Spiel, dass wir da die Top-Performance abgeliefert haben, sodass wir unsere gesamte Guidance 2024, wo man so ein bisschen gelächelt hat, weil man kannte uns noch nicht am Kapitalmarkt, aber wirklich abgeliefert haben und zwar am oberen Ende. Und jetzt der Kapitalmarkt auch versteht, dass der RENK ein Hochleistungssportler-Team ist und seine Ziele sehr, sehr genau ins Ziel nimmt, ins Visier nimmt und punktgerecht abliefert.
Sie haben 2 Ankeraktionäre gewonnen. Ganz entscheidend, denke ich, bei der Privatplatzierung. Welche Bedeutung hatte das für den zweiten Anlauf, diese Ankeraktionäre im Rücken zu haben?
Das war ganz entscheidend, weil wir dadurch quasi eine Art De-Risking durchgeführt hatten. Wir waren dadurch schon mal abgesichert, dass wir wirklich einen Ankerinvestor oder die 2 im Hintergrund hatten und dadurch sicher waren, dass wir ein gewisses Level einfach abverkaufen können. Und dann kam es auch wirklich so beim zweiten Anlauf, dass wir dann zu wenig Platzierungsvolumen hatten. Das heißt,
überzeichnet.
Absolut. Das heißt, da hat sich dann das Bild komplett gedreht, was natürlich super für uns war. Aber nichtsdestotrotz, und das müssen wir ganz ehrlich sagen, das haben Susanne Wiegand und Christian Schulz ganz hervorragend gemacht, indem sie diese Ankeraktionäre an Land gezogen haben, haben sie wirklich nachhaltig den Börsengang abgesichert.
Das heißt, das war so ein bisschen so ein, das große Safety-Net. Ich versuchte gerade eine Brücke zu bauen zur Sportwelt wieder, aber das kann man mit Ankeraktionären nicht so richtig, weil das wäre ja so, Bayern München geht schon mit 1-0 nach vorne ins Spiel oder so. Das ist natürlich, da merkt man, es gibt doch Unterschiede zwischen der Sportwelt und der Finanzwelt.
Naja, Sie können einen Vergleich machen, wenn Sie in eine Mannschaft 2, 3 Leute, 4 Leute einwechseln, die fundamental das Spiel bestimmen und den Spielrhythmus bilden. Und es ist wie in jedem guten Team, sei es jetzt im Beruf oder sei es auch im Sport, gute Leute ziehen andere gute Leute an. Und das war ein Signal sicherlich auch für andere Aktionäre, potenzielle Investoren, mit diesem starken Ankeraktionär auch einzusteigen.
Ja, es gibt Sicherheit. Man ist ein unbeschriebenes Blatt erstmal am Kapitalmarkt. Man muss sich die Reputation aufbauen. Das dauert Jahre. Sie zerstören, geht sehr schnell. Aber die Credibility zu arbeiten dauert sehr lange. Insofern kamen mehrere Punkte zusammen. Wenn Sie sagen, die Erfolgsfaktoren rückblickend. Können Sie es runterbrechen auf, das waren die drei Erfolgsfaktoren?
Also, erster ist auf alle Fälle ein hochmotiviertes Team. Der zweite ist, dass man den Glauben nicht verlieren darf, sondern dass man einfach diesen Willen haben muss, ja, diesen Willen, das zu schaffen und diesen Erfolg zu haben. Und der dritte Erfolgsfaktor ist Humor. Weil egal, was passiert ist, wir haben immer alle gemeinsam viel gelacht und hatten auch sehr, sehr viele lustige Momente. Und das hilft einem auch einfach nochmal, die letzte Kraftreserve zu mobilisieren und auch voll durchzuziehen.
Das ist lustig im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so ein bisschen, ich komme aus dem Rheinland, da gibt es das Kölsche Grundgesetz, da sagt man, das hätte noch immer Jutti Jange. Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen. Aber es ist so ein bisschen die Mentalität, wenn Sie sagen Humor, ne? Weil das heißt, so, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ja? Sie kannten den Spruch noch nicht aus dem Rheinland?
Das doch, ich kannte den sehr gut. Ja.
Doch,
gut. Ich bin kein Rheinländer, aber den kennt man.
Okay, gut, ja. Gut. Sprechen wir über die künftige Unternehmensentwicklung. Wie wichtig, wie entscheidend war der Zugang zum Kapitalmarkt, das geglückte Börsendebüt, wenn wir nach vorne blicken?
Ganz entscheidend. Über den Zugang zum Kapitalmarkt kriegt man natürlich auch Zugang zu Kapital. Man kriegt eine ganz andere Sichtbarkeit. Man wird, ich sage es immer so nett, pro Quartal einmal ins Schaufenster gestellt und muss die Zahlen argumentieren und performen. Das führt natürlich zu einer ganz anderen Art von Professionalisierung. Und insofern war der Börsengang und auch die Promotion in SDAX, in MDAX für uns ein extrem reinigendes Event und auch Vorgehen, um uns intern aufzustellen, intern zu strukturieren, die Motivation aus der Leistung eigentlich mitzunehmen und uns fit zu machen, um auch zu ganz anderen Wachstumsraten und auch Höhen zu kommen. Also insofern, das war ein Katalysator am Ende des Tages.
Und jetzt ist es wieder so dieses Bild, man hat nicht alles in der Hand am Kapitalmarkt. Der Wind hat sich komplett gedreht zu Ihren Gunsten, weil wir haben jetzt einen Rüstungssuperzyklus. Die geopolitischen Realitäten sind andere noch. Es gab zwar schon die Zeitenwendenrede von Olaf Scholz vor dem Börsengang, aber mittlerweile ist es ja auch kaum mehr zu überhören, egal ob das der NATO-Generalsekretär ist, der Verteidigungsminister oder auch Topmanager, die einfach vor kriegerischen Auseinandersetzungen warnen. Wir haben neues Sondervermögen geschaffen, nochmal on top. Wie weit hilft das natürlich alles? Wie weit ist das Rückenwind für Renk?
Natürlich sind die aktuellen geopolitischen Themen, Sie haben sie genannt, bilden einen massiven Rückenwind. No doubt. Ja. Wenn sich ein amerikanischer Vizepräsident auf der Münchner Sicherheitskonferenz hinstellt und wirklich jedem Europäer final klar macht, dass Europa alleine ist und auf sich selbst aufpassen muss, dann hat das natürlich Auswirkungen und die ganzen Diskussionen, die davon auch dann wirklich bewusst losgetreten wurden über die Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben innerhalb der NATO-Länder, aber auch ganz konkret in den laufenden Verhandlungen zum Bundestag, zur neuen Regierung, zur Koalitionsbildung, wo natürlich signifikante militärische Budgets genehmigt werden werden. Aber ich sage auch, wie auch immer die Sonderkonjunktur ist, wir müssen Performance, wir müssen liefern, wie der Wind sich auch dreht. Wir werden jetzt, und auch das sei ganz klar gesagt, für eine ziemlich lange Zeit einen massiven Rückenwind haben. Umso mehr auch die Verantwortung gegenüber dem Kapitalmarkt, hier auch zu performen. Und ein Hauptfokus ist vor allen Dingen auch das ganze Thema operative Performance. Wir müssen uns auf die Ausbringung in unseren Werken, auf die Lieferketten, auf Menschen, auf Mitarbeiter konzentrieren. Und insofern habe ich da auch grundsätzlich, haben wir auch ein sehr warmes Bauchgefühl. Wir haben diesen politischen Rückenwind über die Entwicklung aus der Geopolitik. Wir wissen über die Stärken von Renk. Wir wissen die Mannschaft, die hinter uns steht. Ohne die geht es nämlich nicht, muss man auch ganz klar sagen. Wir beide können hier sitzen und erzählen, wie wir wollen. Ohne die Mannschaft geht nichts. Und insofern sind wir auch sehr, sehr positiv. Der nächste Meilenstein nach dem MDAX-Event natürlich oder nach dem IPO überhaupt ist, dass wir jetzt die 2 Milliarden anpeilen, organisches Wachstum. Wir haben im Jahr 2024 zum ersten Mal die Schallmauer von 1 Milliarde durchbrochen, fast 200 Millionen Euro Ergebnis gemacht. Und wir werden jetzt in den nächsten 2-3 Jahren unser Umsatz nochmal verdoppeln.
Ja, die Aktie ist knapp 46 Euro heute, also verdreifacht seit dem Ausgabepreis. Sie haben kürzlich einen Viertelgewinnsprung angekündigt für dieses Jahr nochmal. Also das heißt natürlich, die Geschäfte laufen sehr gut. Man hört ja aber auch immer wieder von Experten, Militärverteidigungsexperten, die sagen, ja, es ist jetzt genug Geld da, ist ja auch ein Problem, ist auch eine Gefahr, weil das Geld muss in die richtigen Kanäle, es muss richtig investiert werden. Wir haben viel zu langsame Verfahren noch in Deutschland. Diese ganze Thematik, auch europäische Beschaffung, Interoperabilität.
Vielleicht, um das Ganze etwas einzusortieren. Was jetzt kommen muss, ist eine schnelle Entscheidung über die de facto Höhe der zusätzlichen Mittel. Es muss jetzt schnell entschieden werden, wie diese zusätzlichen Mittel allokiert werden auf Teilstreitkräfte, auf Programme und Projekte, damit dann eine Planungssicherheit seitens der Industrie vorhanden ist. Dazu gehört auch, dass die ganzen Vergabeprozesse schneller werden. Wobei man auch hier sagen kann, ganz ehrlich, es wird immer sehr, sehr viel auf den Vergabeprozess der Bundeswehr zum Beispiel rumgehackt, auf das berühmte BAYEN-BW. Das ist aus meiner Sicht nicht ganz fair. Ich glaube, das BAYEN-BW hat in den letzten 2 Jahren deutlich an Geschwindigkeit zugelegt. Man kann sicherlich darüber nachdenken, ob man im Rahmen der Koalitionsverhandlung diese Freigabegrenze, diese berühmten 25 Millionen, nach oben zieht. Aber definitiv, es müssen jetzt Fakten geschaffen werden, weil, Herr Timm, ich bin auch persönlich fest überzeugt, wir haben keine 10 Jahre Zeit, uns vorzubereiten vor möglichen Aggressionen oder Bedrohungen, die aus der Richtung von Russland kommen. Wir müssen jetzt handeln und die Industrie steht bereit. Die Industrie steht bereit mit Investitionen, mit Kapazitäten. Sicherlich können wir auch jetzt bezüglich Menschen und Mitarbeitern und Kompetenzen auch viel lernen und auch teilweise absorbieren, was in anderen Industrien freigesetzt wird, Stichwort Automotiv zum Beispiel. Aber das sind die Herausforderungen, die wir haben und die gehen wir auch voll bewusst und mit großer Zuversicht auch an.
Es ist ja auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also René Obermann, Chefaufseher Airbus, hat jetzt ein viel beachtetes Interview gegeben, hat auch nochmal groß gewarnt vor einer militärischen Auseinandersetzung, die er vor 2029 sieht. Das eine ist, es beflügelt das Geschäft. Das andere ist, wir sind alle Menschen, wir haben Familien, man macht sich Sorgen. Ich bin zweifacher Familienvater, meine Tochter ist 3, mein Sohn 6. Das heißt, ich stelle mir es bei Ihnen besonders schwer vor, weil natürlich Sie einerseits diesen riesen Rückenwind haben, das Geld jetzt da, die Business-Perspektive ist toll, aber Krieg ist ja auch eine Perspektive auf der anderen Seite, die uns allen als Menschen Angst macht. Wie gehen Sie damit um mit diesem Spagat? Also an Sie beide auch.
Also grundsätzlich, wir müssen aufrüsten, um Krieg zu vermeiden. Also wir machen das nicht, ich rede jetzt von Deutschland und von den anderen NATO-Staaten, um Krieg, um Aggressionen anzuzetteln. Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit, unsere Abschreckfähigkeit signifikant und schnell steigern, um genau das Thema, ich habe auch 2 Kinder, um genau das zu verhindern, dass eine kriegerische Auseinandersetzung überhaupt droht, dass überhaupt ein Land wie zum Beispiel Russland Appetit bekommt, sowas zu machen oder auszutesten. Für uns bei RENK ist das auch ein sehr emotionaler Faktor. Also neben allen wirtschaftlichen Kriterien. Es ist unsere innigste Verantwortung, unsere Kunden, wenn man jetzt nur mal auf das Defense-Geschäft schaut, mit den besten Produkten, mit dem, was sie brauchen, mit den Fähigkeiten, die unsere Kunden auch brauchen, auszurüsten. Also es ist auch ein emotionaler Faktor, weil wir fühlen das auch, dass wir was machen, um die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland zu unterstützen.
Also das merken wir auch, wenn wir Bewerbungen kommen. Also dadurch, dass wir jetzt ja auch an der Börse gelistet sind, sind wir erstmalig in einer Stellung, wo wir auch Bewerbungen bekommen und Attention bekommen. Ja. Und wir fragen ja auch unsere Bewerber dann immer, wie sie damit umgehen, weil das ist einfach ein Thema. Dass, wenn man beim RENK arbeitet, muss man sich dessen bewusst sein, muss man auch die Themen mit sich im Reinen sein. Und was wir sehr häufig hören, gerade auch von jungen Menschen, die kommen, was ja toll ist, ist, sie sagen ja, sie möchten auch gerne beim RENK arbeiten, weil der RENK mittlerweile auch Purpose hat. Es hat einen Sinn. Ja? Und genauso sehen wir das auch. Ja? Wir haben einen Beruf wie jeder andere, der aber auch einen Sinn hat, weil wir wollen Frieden und Freiheit absichern. Ja? Wir wollen nicht aggressiv sein, sondern einfach den Status quo, den wir haben, absichern und für uns, unsere Familien, für die Zukunft bewahren, dass wir in Frieden und Freiheit weiterleben können.
Das heißt, am Ende ist es ja auch, wenn wir den Gedanken weiter aufnehmen, ist es ja auch entscheidend, dass die Gelder, die jetzt da sind, die ja die Menschen ein Stück weit auch das Gefühl geben, wir investieren, wir tun was für die Verteidigung, kein Grund zur Flucht, Europa baut was auf. Das Geld muss natürlich bestmöglich investiert werden, damit Absolut. Am Ende auch sichergestellt ist, dass es nicht in irgendwelchen dunklen Kanälen versickert oder in ineffizienten Prozessen. Also ich glaube, das ist ja dann auch Ihr Job, zu sagen, wir müssen die besten Produkte, die auch Interoperabilität als Stichwort, ne, europäisch zwischen den verschiedenen Armeen funktionieren. Also das stelle ich mir als große Aufgabe vor.
Vollkommen richtig. Das ist auch unsere Verantwortung als RENK. Ich sage aber auch noch, ich bringe auch gerne noch einen anderen Aspekt rein. Das eine ist, ist natürlich die bestmögliche Koordination und Allokation von Mitteln, die wir brauchen für die Abschreckung. Wobei, erster Aspekt, einfach mal, um das in die Runde zu geben, wir sollten sicherstellen, dass wir von diesen Mitteln, die zukünftig ausgegeben werden, einen Großteil auch de facto für Europa, für die europäische Rüstungsindustrie auch allokiert werden. Und ein anderer Punkt ist, Sie können viele, viele Plattformen produzieren und bauen, das dauert natürlich alles auch. Am Ende des Tages brauchen Sie auch Soldaten. Und das ist ein Punkt, das wird gesamtgesellschaftlich beantwortet werden müssen, in welcher Form auch immer ein Dienst an der Gemeinschaft, muss nicht unbedingt Bundeswehr sein, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, um die Resilienz einer Gesellschaft zu steigern. Und das ist ein zweiter Punkt, der jetzt relativ schnell diskutiert werden muss. Wir können auf der einen Seite jetzt die Beschleunigung machen in den Mitteln, in den Programmen, um physisch Fähigkeiten aufzubauen, aber der andere Punkt darf nicht vergessen werden.
Die Panzer fahren nicht von alleine, wir haben nicht nur autonome Panzer. Am Ende müssen da Menschen sitzen und die müssen auch im besten Fall ausgebildet sein und nicht irgendwie on the fly, on the run, oh, der Russe steht schon dort.
Absolut.
Und am Ende ist ja dieses Szenario, dass dann die Spitzenpolitiker sagen, oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also das heißt, wir haben so eine Crunching-Situation. Ne? Das heißt, wir brauchen Material, wir brauchen Menschen.
Ich würde es eigentlich überspitzt sagen, wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Also wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt über die Mittel das Thema Verfügbarkeit von Fähigkeiten darstellen. Und wir müssen in diese gesellschaftspolitische Diskussion, die auch unangenehm werden wird, einsteigen. Ich weiß noch nicht meine persönliche Bemerkung oder Beobachtung, ob das überall in Deutschland verstanden ist. Gehen Sie mal an Länder oder in Länder wie das Baltikum. Ich war letzte Woche in Finnland auf dem Arctic-Event von der Firma Patria mit über 180 Teilnehmern. 10 unterschiedliche Nationen waren da. Gehen Sie mal nach Polen, sprechen Sie mit rumänischen Vertretern vom Verteidigungsministerium, Soldaten. Dort ist ein ganz anderes Bewusstsein über mögliche Risiken und Abschreckung, als wir, die schon mal 1000 Kilometer weg sind. Und das ganze Problem wird ja nicht besser, wenn Sie noch weiter nach Westen gehen. Aber wir müssen uns einfach diesen Themen gesellschaftlich stellen. Es ist kein Spaß, was wir machen. Und wir haben keine Zeit.
Mit Blick auf RENKs Produktportfolio und Kernkompetenzen. Ich glaube, dass nicht allen draußen so wirklich klar ist. Man hört immer wieder, ja, Panzergetriebe und hier und da. Was ist das Kern-Know-how? Was sind Ihre Kernprodukte? Wo steckt die Technologie von RENK drin, wenn Sie das zusammenfassen? Also
Herr Tim, wir haben zwei Segmente. Wir haben ein Defense-Segment natürlich und wir haben ein Industriesegment. Das Defense-Segment ist natürlich erstens, weil es einen höheren Geschäftsanteil hat bei uns, also innerhalb der RENK-Gruppe, aber auch weil es eben aufgrund der ganzen Geopolitik in der Diskussion eben eine andere Prominenz hat, natürlich im Fokus. Also unsere Kernkompetenz eigentlich ist, dass wir hochpräzise mechanische, hydraulische Getriebe darstellen für militärische Applikationen oder auch für große Korvetten, Fregatten, militärische Applikationen zur See, die aufgrund ihrer Komplexität und ihres Anforderungsprofils einzigartig in der Welt sind. Wir haben dort eine führende Position und ich mache gerne einen Vergleich. Darf ich mal Ihre Uhr sehen? Wenn Sie eine Schweizer Uhr nehmen und Sie würden dieses Gehäuse aufschrauben und Sie würden mal alle Teilchen, die drin stecken, sind ganz viele Teile drin, und Sie würden dann messen, wie viel freier Raum oder freies Volumen da ist, dann würden Sie in Ihrer Schweizer Uhr wahrscheinlich, Armbanduhr, eine Packungsdichte haben, einen Füllgrad von ungefähr 60%. Wenn Sie in ein Getriebe reingehen für einen Puma-Schützenpanzer, haben Sie eine Packungsdichte von über 90%, über 25.000 Teile sind enthalten und dieses Getriebe wiegt rund 2 Tonnen und erfüllt viele, viele Funktionen, Fahren, Lenken und Bremsen. Und das bei höchsten Belastungen, bei höchsten Gewichtsklassen. Und das ist etwas, was RENK am Ende über 152 Jahre Entwicklungskompetenz aufgebaut hat. Wir entwickeln dort weiter. Wir gehen raus von den heutigen mechanischen Komponenten im Bereich Digitalisierung, Hybridisierung, Elektrifizierung. Und das sollte man nicht vergessen, bei unserem Industriesegment sind wir führend für bestimmte Applikationen, zum Beispiel wenn es darum geht, regenerative Energien zu unterstützen. Die Wasserstoffproduktionskette, also wenn Sie anfangen vom Hydropower über Wasser, auch Wasserstoff erzeugen, den Transport zu bestimmten Speicherstätten, das Speichern und anschließend das Umwandeln wieder in Strom, überall dort werden Sie Renkprodukte finden. Über Getriebe, über Kupplungen, über Lager. Das ist die Zukunft und auch dieses Bein werden wir auch weiterhin pflegen und wachsen lassen. Aber eins ist auch klar, aktuell und für die nächsten Jahre ist natürlich ein extrem starker Fokus zu Recht auf Defense.
Das heißt, Sie sind nicht, ich sag's mal so, wenn es um die Entwicklung neuer Kampfpanzer geht, liefern Sie das Getriebe und sind dann auch wieder in enger Abstimmung mit den Herstellern, die diese Panzer bauen. Das heißt, es sind viele Räder greifen hier ineinander, ne?
Für einen Kampfpanzer gibt es drei Fähigkeitsprofile. Das erste ist die Wirkung, also wie bringe ich Wirkung auf den Feind, also die Kanone am Ende des Tages. Der zweite Bereich ist der Schutz, wie schütze ich meine eigene Mannschaft, wie schütze ich das gepanzerte Fahrzeug. Und der dritte Bereich ist die Mobilität. Und das sehen Sie am Beispiel in der Ukraine mit einem sogenannten komplett gläsernen Gefechtsfeld, wo über Drohnen, über andere Aufklärung jede Bewegung sichtbar ist. Wenn Sie dort nicht die Mobilität gewährleisten können, wenn Sie ein Getriebe haben, was in dem entscheidenden Augenblick, wo eine Panzerbesatzung nach vorne fahren will, ausweichen will, nicht funktioniert, dann ist die Besatzung tot. Also insofern, RENK spielt heute mit den Technologien, die wir heute haben, aber die wir auch für zukünftige Plattformen entwickeln. Wir machen ja nicht nur ein Getriebe, wir machen das gesamte Mobilitätssystem. Ketten, Kettenspanner, Dämpfungselemente, alles was den Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge als ein Beispiel, das gleiche gilt auch für Fregatten und Korvetten, am Ende die Mobilität verleiht und damit Überlebensfähigkeit.
Wie meinen Sie das?
Wir kriegen oft immer Fragen gestellt von Analysten, braucht man eigentlich in der Zukunft noch Panzer? Sie können ja heute alles mit Drohnen machen. Erste Aussage ist, die heutigen Panzer und auch die zukünftigen Panzer werden aktive Abwehrsysteme haben, um gegen diese Drohnenbedrohung zu kämpfen. Es werden andere Wege in den nächsten 4 bis 5 Jahren gefunden, um diese Drohnen auch entsprechend zu bekämpfen. Das ist immer so ein Geben und Nehmen, ist ein Wechselspiel. Was Sie brauchen, um Ihr Land zu verteidigen, ist, Sie müssen Boden halten und Boden gut machen. Und das geht eben nur mit gepanzerten Kräften. Also wird es immer eine Koexistenz geben von unterschiedlichen Waffensystemen, Drohnensystemen, aber eben auch gepanzerten, geschützten Plattformen, egal ob es Panzer sind, ob es Haubitzen sind, was auch immer.
Wir haben eh eine hybride Kriegsführung, das heißt auf allen möglichen Ebenen.
Ja, genau.
Aber klar ist auch bei RENK, wenn wir über Ihre Kernkompetenzen sprechen, Sie sind am Ende natürlich ein wichtiges Glied, aber Sie liefern nicht das Geschütz, was vielleicht den anderen zerstört.
Nein. Wir sind ein Subsystemlieferant, entscheidend für die Mobilität und wir liefern natürlich an unsere Kunden, wie eine Firma Rheinmetall, wie eine Firma KNDS, die letztendlich dieses Gesamtsystem integriert. Und da ist neben zum Beispiel der Waffenanlage, ist natürlich das Thema Antrieb und Mobilität ein entscheidendes System, auch ein Grund, warum KNDS 25% plus einen Anteil hat, um letztendlich einen Schlüssellieferanten abzusichern. Dass dieser Lieferant nicht in andere Hände kommt, wer auch immer das ist, abzusichern.
Ich will noch mal den Bogen, es sei denn, Ihnen ist da noch was wichtig, aber den Bogen noch mal zum Börsengang, zum Ende des Gesprächs schlagen und noch mal fragen. Sie haben es hier und da natürlich angedeutet, aber Stichwort emotionale Reise. Also was macht das mit einem Menschen, der dann aufsteht und wieder fällt? Und also diese emotionale Achterbahn, die Sie sicherlich durchgemacht haben, mit dem ersten Anlauf im Herbst, dann dem Erfolg im Frühjahr letzten Jahres. Lassen Sie uns mal so ein bisschen an diesem Auf und Ab der Gefühle, kann ich mir gut vorstellen, teilhaben.
Man bereitet sich auf den Wettkampf vor. Ne? Man macht das ja dann sehr, man möchte ja auch gewinnen. Ne? Man hat ja diesen Willen. Man bereitet sich vor, man trainiert, man hat Schedules, die man einhält und so weiter. Und dann kommt der große Tag und dann performt man und ist fast am Ziel. Und kurz vor der Ziellinie kommt es dann nicht so weit. So, das ist super enttäuschend, weil man hat natürlich sich vorbereitet, man hat sehr viel Mühe da rein, Zeit und Emotionen und alles. Und dann ist man sehr frustriert. Und dann ist der Punkt, dann ist man ganz tief, wie Sie so schön sagen. Und dann ist der Punkt, wo man sich entscheiden muss, ja, gebe ich da jetzt auf und sage, dumm gelaufen und das war's jetzt? Oder entwickle ich Kampfgeist und sage, also so kann es nicht sein, wir waren einfach zu gut, wir waren so gut, wir haben alles geschafft, wir hatten für alles Lösungen und jetzt hat es noch nicht mal an uns gehapert, sondern einfach nur am Kapitalmarkt. Und das war der entscheidende Punkt, wo sich das Team dazu entschieden hat, ja, aufzustehen, die Krone zurechtzurücken und weiterzumachen. Und das ist dann ein Punkt, wo ich sage, das ist wirklich dieser entscheidende Punkt, wo man sagt, ich mache weiter und aufgeben gibt es nicht. Weil das wäre einfach feige gewesen. Wir waren zu gut und wir haben es jetzt auch beim zweiten Mal ja wirklich gezeigt, ja, dass wir einfach sehr gut sind, dass wir das auch ein zweites Mal schaffen, dass wir die Performance nochmal wiederholen können. Das war also keine Eintagsfliege. Und dann haben wir auch dieses Mal die Ziellinie überschritten und das war natürlich toll. Und damit sind wir auch als Team wirklich startklar für das erste Jahr des Börsen, also des Börsenlebens. Und natürlich jetzt auch für ein zweites Jahr. Wir freuen uns da schon drauf und vor allen Dingen jetzt noch im MDAX. Also das nehmen wir ganz klar sportlich als absolute Herausforderung. Und wie gesagt, wir geben Gas.
Genau, und das zeichnet Renk aus. Und das ist ein Teil des Erfolges.
Und die Mannschaft natürlich auch. Und
absolut.
Und dass Sie natürlich sagen, das Momentum bringen wir auf die Straße, das passt auch wieder zum Geschäft, weil es ist ihr Geschäft. Sie genau. Gucken, dass Schiffe fahren, Korvetten und Panzer fahren. Absolut. Also mit Absolut. Antrieb scheinen Sie sich auszukennen.
Wir haben Drive.
Ich danke Ihnen beiden herzlich für das Gespräch.
Danke.
Vielen Dank.